Wisst ihr, wer Werner Heisenberg ist? Ja, das ist einer der berühmtesten Physiker der Geschichte. Er gilt so ein bisschen als der Begründer der Quantenmechanik, aber seine Heldengeschichte, die muss vielleicht etwas umgeschrieben werden. Und warum? Das erfahrt ihr heute im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, 100 Jahre Quantenphysik, das feiern wir in diesem Jahr, denn vor ziemlich genau 100 Jahren, also im Jahr 1925, da hat der berühmte Physiker Werner Heisenberg ein bahnbrechendes Paper veröffentlicht. Sogar die Vereinten Nationen haben deshalb 2025 zum Internationalen Jahr der Quantenwissenschaften und Quantentechnologien ausgerufen. So, und Quantenphysik, Quantentheorie, Quantenmechanik, man hört das sehr, sehr oft, aber was sich so genau dahinter verbirgt, das wissen eben viele nicht ganz konkret, mich eingeschlossen. Und Heisenberg, ja, den Namen kennt man, ich habe den auch schon tausendmal gehört, am ehesten vielleicht sogar noch in der Serie Breaking Bad, wo ja der Hauptdarsteller Walter White dann irgendwann diesen Namen annimmt. Und wir wollen diesen Anlass 100 Jahre Quantenphysik deshalb unbedingt mal hernehmen, um uns Heisenberg und ja sein Werk genauer anzuschauen. Warum war der so wichtig? Und wir werden auch darüber sprechen, was ist denn eigentlich die Quantenmechanik und warum ist die so bahnbrechend gewesen und wie sieht's vor allem heute damit aus? Und all das hat sich Mike Zeitz angeschaut. Der ist selbst Physiker und Redaktionsleiter im Bereich Physical Sciences bei Spektrum der Wissenschaft und heute seit langem mal wieder mein Gast hier im Podcast. Hallo Mike.
Freut mich. Hallo Marc.
Ja, schön, dass du mal wieder da bist, Mike. Gehen wir doch direkt mal rein. Wir bewegen uns 100 Jahre zurück oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr und gehen so ja an den Anfang des 20., Ende 19. Jahrhundert. Da ist relativ viel los in der Welt der Physik. Nimm uns doch mal mit, wie sieht's denn damals aus?
Ja, gern. Also so Ende des 19. Jahrhunderts, da hatte man schon diverse physikalische Gesetze gefunden. Also man hatte die Mechanik, mit der konnte man alle möglichen Bewegungen erklären. Dann hat man zweitens den Elektromagnetismus, kennt man ja alles, was irgendwie mit elektrischen Ladungen und Magneten zu tun hat. Und drittens gab es dann noch die Thermodynamik, so für alle Prozesse, wo Wärme und Temperatur irgendwie eine Rolle spielen, Dampfmaschinen und so. Und das schien damals, so Ende des 19. Jahrhunderts, so ziemlich alles abzudecken, was es überhaupt auf der Welt gibt. Also man sollte damit im Prinzip alle Vorgänge beschreiben können, die man sich nur vorstellen kann und ja, mehr gibt's nicht. Das hat man sich zumindest so gedacht, Ende des 19. Jahrhunderts. Aber
da war ein gewisses Selbstbewusstsein da auch.
Ja, total. Also viele Physiker haben damals gesagt, ja, im Wesentlichen sind die Grundgesetze der Physik bekannt. Es geht jetzt nur darum, quasi die Nachkommastellen noch rauszufinden und ein bisschen präzisere Messungen zu machen. Aber das war's dann eigentlich. Aber ja, dann gab es ein Problem und das Problem waren die Atome. Die Atome hat man damals entdeckt und genauer erforscht und Atome, das sind ja die kleinsten Bausteine der Materie. Und das hat sich dann so um die Jahrhundertwende damals rausgestellt, dass so ein Atom aus einer positiven Ladung in einem Kern besteht und drumherum sich irgendwie eine negative Ladung bewegt. Und dann hat man versucht, das irgendwie mit der klassischen Mechanik, mit der Elektrodynamik zu erklären. Und hat gemerkt, das funktioniert nicht. Also die klassischen Gesetze, die funktionieren nicht bei Atomen. Und deswegen wusste jetzt niemand, wie man diese neu entdeckte Welt, diese atomare, subatomare Welt mit klassischer Physik beschreiben kann. Das hat alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und das war tatsächlich dann so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts die erste große Krise der modernen Physik.
Ja, dann Trommelwirbel und Auftritt Werner Heisenberg. Also, der wird 1901 in Würzburg geboren und studiert dann später Physik. Und was ich erstmal ganz interessant fand, so wie war damals auch so das Studierendenleben, ne, der treibt sich dazu unter anderem in Göttingen rum, aber auch in Kopenhagen, auch in München. Wie muss ich mir denn diese Wissenschaftsbubble damals so vorstellen?
Ja, das war eigentlich auch für mich erstaunlich, als ich so ein bisschen recherchiert habe. Also diese Wissenschaft in Europa, die war schon vor 100 Jahren extrem gut vernetzt. Also für uns ist das ja heute selbstverständlich mit Internet und so. Aber auch schon damals haben die sich enorm viel ausgetauscht. Also damals ist man hin und her gereist, man hat sich dann gegenseitig besucht, zu Vorträgen, hat man mal hier und da gastiert. Sehr viele Briefe wurden geschickt, hunderte von Briefen hin und her. Und die Leute haben da überall in Europa ja neue Theorien diskutiert. Das war ein total anregendes Umfeld. Und der Werner Heisenberg, der saß da eben in München und hatte das totale Glück, dass er seine Doktorarbeit bei einem der besten und einflussreichsten Atomphysiker seiner Zeit geschrieben hat, bei Arnold Sommerfeld. Und sein Mitstudent bei Sommerfeld war noch Wolfgang Pauli. Den kennt man als Physik-Nerd auch. Das war also zumindest für mich einer der genialsten Physiker, die wir überhaupt hatten. Und wenn man sich so ein bisschen in die Geschichte einliest, dann hat man echt den Eindruck, dass die Genies in Europa sich überall gegenseitig beeinflusst und ausgetauscht haben. Also es war eine total gespannte Atmosphäre auch. Und ja, alle haben halt über diese neue Atomphysik diskutiert. Alle haben versucht, diese Welt irgendwie zu verstehen. Überall neue Hypothesen entwickelt. Das war das heiße Thema. Und ja, da warst du so als junger, 20-jähriger, Anfang 20-jähriger Student quasi mittendrin, während so ein neues Forschungsgebiet komplett entstanden ist, das auch noch voller Widersprüche war. Also die größten Genies, Nobelpreisträger, die haben sich gestritten, wie das da eigentlich funktioniert. Und das muss ein total tolles Umfeld gewesen sein für Heisenberg.
Ja, und offenbar auch ein fruchtbares, denn wir haben gerade gehört, 1901 geboren, 1925 dann, also vor 100 Jahren, da ist er so Mitte 20 und veröffentlicht wirklich sein ganz berühmtes, auch heute noch sein berühmtestes Paper, ne? Worum geht's denn da und warum hat das damals so eingeschlagen?
Ja, das Problem 1925 war, es gab zwar schon für diese ganzen seltsamen Phänomene, die man da bei den Atomen beobachtet hat, da gab's zwar schon verschiedene anschauliche Erklärungen, aber wenn man dann versucht hat, diese einzelnen Erklärungen irgendwie zu verallgemeinern, dann haben diese Ideen nicht mehr so richtig funktioniert. Also der Niels Bohr, das ist so ein Name, den kennt man auch. Der hat das Atommodell erfunden quasi und der hat gesagt, wir müssen uns das Atom vorstellen wie so ein kleines Sonnensystem. Also in der Mitte sitzt der Kern positiv geladen und drumherum wie die Planeten kreisen die Elektronen. Und dieses Bohrsche Atommodell, das hat für das einfachste Atom, was es gab, den Wasserstoff, schon sehr gut funktioniert, aber auch nicht so richtig gut. Also einige Sachen konnte man schon da nicht erklären. Und sobald es dann komplizierter wurde, hat es komplett versagt. Und so war das mit den ganzen einzelnen Erklärungen, die man hatte. Also es gab viele Einzelerklärungen, aber keine mathematische Beschreibung irgendwie, die für alles funktioniert hätte und mit der man alles hätte berechnen können. Es gab einzelne Interpretationen, alle auf Basis dieser klassischen Erfahrungswelt. Und dann kam Heisenberg. Und Heisenberg hat halt gesagt, wir müssen uns von diesen ganzen klassischen Vorstellungen mal lösen. Wir dürfen uns kein Bild von der Quantenwelt machen mit irgendwelchen Elektronen, so kleinen Punkten, die auf ganz genau definierten Bahnen kreisen, die man aber eigentlich noch nie gesehen hat. Also wir dürfen nur Sachen heranziehen, die wir auch sehen können, die wir messen können. Farben zum Beispiel, die so ein Atom ausstrahlt, wenn es angeregt wird. Oder Intensitäten von diesen Farben. Und wir dürfen nur solche klaren Beobachtungsgrößen ranziehen und müssen die irgendwie mathematisch miteinander verbinden. Und das war das Geniale, was Heisenberg gemacht hat. Also Heisenberg hat in seinem Paper Rechenregeln hergeleitet, mit denen sich diese verschiedenen Beobachtungsgrößen aus der Atomphysik miteinander verknüpfen lassen. Also der hat ganz absichtlich kein anschauliches Bild entwickelt, sondern ein neues mathematisches Modell. Der hat quasi gesagt, hier, das sind meine Formeln, rechnet nach, passt alles, aber es ist nicht anschaulich, sorry, aber es funktioniert. Und das war das Geniale.
Mhm, ja, und wie genial das war, erkennt man auch daran, dass wir jetzt eben 100 Jahre nach diesem Paper sagen, okay, jetzt feiern wir 100 Jahre Quantenphysik. Also es hat schon richtig, richtig eingeschlagen und wie das dann immer so ist, zur Entstehung dieser Forschungsarbeit gibt es verschiedene Erzählweisen, sag ich mal. Und die eine, vielleicht die vorherrschende, das ist so eine klassische wissenschaftliche Heldengeschichte mit so einem Heureka-Moment und zwar auf Helgoland. Erzähl mal.
Genau, also die Geschichte, die ist mir persönlich total sympathisch, Weil mir geht's so, ich habe im Frühling und im Sommer manchmal total nervigen Heuschnupfen. Und Heisenberg war auch Allergiker, aber bei dem war es nochmal viel schlimmer. Also der war im Sommer 1925 total ausgenockt und konnte echt keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und dann ist er zu seinem Chef gegangen in Göttingen und hat gesagt, du, ich brauche eine Auszeit und die würde ich gerne auf Helgoland nehmen. Und Helgoland, das ist ja eine deutsche Hochseeinsel, unsere einzige. Und die liegt so ein paar Dutzend Kilometer vor der Küste. Ich war leider noch nie da, aber soll ganz hübsch sein. Und das ist im Prinzip nur Felsen. Also da wächst nicht viel und deswegen gibt es da auch keine Pollen. Und da hat sich Heisenberg gedacht, okay, da habe ich mal ein bisschen Ruhe. Und jetzt ist er halt auf diese Insel gefahren und hatte sich da tatsächlich auch seinen Gleichungen wirklich ungestört widmen können. Also ungestört von Pollen, aber hat natürlich auch keinen Institutsleiter gehabt, der ihm über die Schulter guckt. Das heißt, der hat jetzt so eine Abgeschiedenheit gehabt, in der er dann wirklich mal über seine mathematischen Ideen in Ruhe nachdenken konnte. Und da hatte er, das hat er zumindest hinterher erzählt, wirklich so ein Heureka-Moment. Da hatte er plötzlich diese Idee, wo alles zusammenkam und er auf diese Rechenvorschriften kam, die dann ja wie so ein Gebäude sich vor ihm erhoben haben. Alles hat funktioniert, alles hat ineinander gegriffen. Und dann ist er ganz beseelt zurück nach Göttingen und hat da seine Arbeit seinen Kollegen vorgelegt. Und die haben dann sofort verstanden, oh, das ist genial, das könnte eine neue Quantenmechanik begründen. Das ist zumindest die Geschichte, die Heisenberg selbst hinterher erzählt hat in seiner Autobiografie, Jahrzehnte später. Aber das ist die Heldengeschichte. Also er ist da unter großer Last, schwermütig, mit verschnupfter Nase hingefahren und zurückgekommen und hat die Welt verändert.
Ja, und ich finde, das kann man sich auch gut verfilmt dann auch direkt vorstellen. Das ist ein guter Plot für einen Film.
Total.
Ja, so, das ist Variante 1 also. Du schreibst es aber bei Spektrum der Wissenschaft in deinem Artikel, Heisenberg hat seine Idee jetzt auch nicht so einfach, ich sag mal, im luftleeren Raum gehabt, sondern da gibt's große Namen wie Max Planck, den von dir schon erwähnten Niels Bohr, aber auch Albert Einstein zum Beispiel, die den Stein zumindest, ich sag mal, schon vorher ins Rollen gebracht haben. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen einordnen.
Genau, also es gab ja schon sowas wie ein Verständnis davon, was Quanten irgendwie sein müssen. Also es gab einige, eben Planck, Bohr, Einstein, die sich mit Quanten, mit Atomphysik beschäftigt haben. Die haben auch alle drei den Nobelpreis schon bekommen, noch bevor Heisenberg da hochgefahren ist nach Helgoland. Von Max Planck zum Beispiel stammt überhaupt dieses Grundkonzept der Quanten, also dass Energie nur in kleinstmöglichen Portionen auftreten kann. Dass man also nicht immer kleiner werden kann, wenn es um Energieunterschiede geht, sondern es ist alles gequantelt, sagt man das da. Also Energie kommt in Quanten vor. Und das war Plancks große Leistung. Niels Bohr hat eben das Atommodell entwickelt, das habe ich ja schon erzählt, dass so ein Elektron in bestimmten Bahnen um den Kern kreist. Und dann kann das Elektron da hin und her springen. Das sind dann die berühmten Quantensprünge, wenn das Elektron von einer auf die andere Bahn hüpft. Und Einstein, der hat ein rätselhaftes Experiment erklärt, in dem er Licht nicht mehr nur als Welle beschrieben hat, sondern auch als Teilchen. Also das waren so zentrale Zutaten der Quantenmechanik, die im Prinzip schon zusammen waren. Also es gibt kleinstmögliche Energiehäppchen, eben diese Quanten. Und je nach Situation können sich Objekte manchmal verhalten wie eine Welle oder wie ein Teilchen. Das waren schon so grundlegende Ideen, die schon kursiert sind. Und das Problem war eben, dass es alles nur einzelne Befunde waren, dass sich niemand so rechnen Reim drauf machen konnte, wie das jetzt zu einem großen Ganzen zusammengehört. Und Heisenberg hat sich dann eben auf diesen Ansatz konzentriert, dass man sich nicht ein konkretes Bild vorstellen darf, dass man sich nicht auf sowas versteifen darf und dass man sich wirklich ganz vorurteilsfrei erstmal nur Beobachtungsgrößen angucken kann, mathematische Formeln und dann kommt schon das Richtige raus. Also der Gedanke, auch dieser Gedanke, den Heisenberg da hatte, der war schon damals nicht so ganz neu. Der wurde auch schon so ein bisschen in einem Umfeld diskutiert, aus dem Heisenberg kam. Also das ist zum Beispiel keine ganz klar umrissenen Elektronenbahnen gibt, wie in diesem Modell von Bohr. Das war schon Thema in Göttingen, bevor Heisenberg nach Helgoland gefahren ist. Und Heisenberg hatte dann letztlich einfach nur diesen, also nur in den entscheidenden Ansatz, wie man da mathematisch rangehen kann. Das war Heisenbergs Leistung.
Ja, genau. Wir wollen es natürlich auch nicht kleinreden. Es geht nur darum, es ist jetzt nicht, er hat das nicht komplett alles natürlich sich da selber aus den Fingern gesaugt auf Helgoland.
Genau, wir stehen immer nur auf den Schultern von Riesen.
So. Und was Heisenberg da erdacht hat, das wurde, sagen viele, zu sowas wie dem Fundament der modernen Physik. Inwiefern denn?
Ja, Heisenberg hat eben diese neue Regel hergeleitet, wie man Zahlen in der Quantenmechanik miteinander verrechnen muss. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber aus der Schulmathematik kennen wir ja das Prinzip, dass es egal ist, wie rum man Zahlen multipliziert. Also wenn ich sage, 3 mal 5 ist 15, dann kann ich genauso gut sagen, 5 mal 3 ist 15. A mal B ist immer gleich B mal A. Das kennen wir so aus der Schule. Und in der Quantenmechanik, und das war Heisenbergs entscheidender Fund, in der Quantenmechanik ist es anders. Heisenberg hat festgestellt, dass diese Rechnungen nur funktionieren, wenn A mal B eben nicht B mal A ist, sondern es macht einen Unterschied, ob man zuerst eine Eigenschaft eines Quantenteilchens misst oder die andere. Also wenn ich zuerst gucke, an welchem Ort ist ein Teilchen und anschließend gucke, wie schnell ist es, dann bekomme ich ein anderes Ergebnis, als wenn ich erst schaue, wie schnell es ist und dann, wo es sich befindet. Also nochmal anschaulicher gesprochen heißt das, dass es macht überhaupt gar keinen Sinn zu fragen, wo befindet sich ein Elektron auf seiner Bahn um den Atomkern, weil weder die Bahn noch die Bewegung lassen sich genau eingrenzen, weil es kommt drauf an, wie ich messe, wie rum ich messe. Und das war so die entscheidende Idee von Heisenberg. Heisenberg ist dann ein paar Jahre später auch durch seine Unbestimmtheits- oder Unschärferelation bekannt geworden. Das ist das Grundprinzip. Und mathematisch gesehen ist dieses Grundprinzip, ja, das sind Matrizen. Also Matrizenrechnung ist eben nicht so vertauschbar wie 3 mal 5 ist 15 oder 5 mal 3 ist 15, sondern Matrizen, die darfst du nicht einfach so hin und her schieben in der Multiplikation. Also Matrizen, das sind sowas wie Tabellen. Da schreibt man Zahlen oder irgendwelche anderen Werte rein. Und heute ist das totaler Standard in der Physik. Das habe ich im ersten Semester gelernt. Aber damals hat das noch niemand so richtig gekannt. Also Heisenberg selbst hat Matrizen überhaupt nicht gekannt. Die hatte er, durch Zufall hat er diese gleiche Rechenregel entdeckt. Und erst seine Kollegen in Göttingen haben dann verstanden, ah Moment, da gab es doch diese komischen mathematischen Objekte, diese Matrizen. Und das haben die dann damit verknüpft quasi. Und deswegen hieß dann auch dieser neue Zugang, den Heisenberg gefunden hat, Matrizenmechanik. Und ja, das war eigentlich die große Leistung, die Heisenberg hatte. Also das hat dann noch ein bisschen gedauert nach dem ersten Paper von Heisenberg, weil seine Kollegen dann auch noch eben mit dieser Mathematik, die die verstanden haben, noch ein bisschen alles ausarbeiten mussten. Weil Heisenbergs erste Rechnung, die waren viel, viel zu umständlich. Also da hätte man gar nichts praktisch mit anfangen können. Also man will ja zum Beispiel das Wasserstoffatom berechnen, welche Energieniveaus da drin sind und so, das hat Heisenberg nicht geschafft. Aber mit den Matrizen, die dann seine Kollegen aus Göttingen kannten, da hat das dann geklappt. Also das hat sich dann später erst alles zusammengefügt, aber diese Matrizenmechanik, die hat dann endlich wirklich mal funktioniert.
Und so hat er dann wirklich eine Art Fundament gelegt für Physik heute auch noch.
Tatsächlich, ja.
Okay, aber auch schon damals, das ist ja auch immer spannend dann im wissenschaftlichen Betrieb, ja, keine große Idee ohne auch Gegenrede, sage ich mal. Und schon damals gab es auch andere Stimmen, zum Beispiel die von einem anderen berühmten Mann, nämlich Erwin Schrödinger. Den kennt man noch von diesem berühmten Gedankenexperiment mit der Katze. Erzähl mal von diesen Streits damals.
Ja, damals, also 1925, da sind die Physiker oder zumindest sehr viele mit dieser komischen Matrizenmechanik überhaupt nicht so richtig warm geworden. Also es hat zwar im Prinzip alles wunderbar funktioniert, aber die Mathematik der Matrizen, die war den Leuten damals überhaupt nicht vertraut. Das war total unhandlich und unanschaulich. Und eigentlich wollte man sich ja irgendwie ein Bild von der Quantenwelt machen. Und das gaben die Matrizen überhaupt nicht her. Also bei den Matrizen, da hat man irgendwie eine Zahlentabelle und die hat man mit einer anderen multipliziert. Und dann ist man irgendwie auf einen neuen Zustand gekommen und das hat mathematisch alles geklappt, schön und gut. Aber das hat nichts drüber verraten, was mit dem Teilchen währenddessen eigentlich passiert. So, und dann kam eben der große Konkurrent, der Österreicher Erwin Schrödinger. Und der hatte 1926, also direkt darauf, einen völlig anderen Ansatz gehabt. Schrödinger hat die sogenannte Wellenmechanik erfunden. Und Schrödingers Grundidee war, dass sich Teilchen wie Wellen verhalten. Und dann kann man so einem Teilchen eine sogenannte Wellenfunktion zuschreiben. Und mit dieser Wellenfunktion kann man dann genau berechnen, wie sich das Teilchen mit der Zeit entwickelt, wie es sich quasi ausbreitet. Also das ist eigentlich bei einem Teilchen so, als würde sich das ausbreiten wie eine Welle in einem Teich. Und das war jetzt mal richtig anschaulich. Da konnte man sich was drunter vorstellen. Und das haben deswegen viele Leute damals gefeiert. Und dann gab es eben diesen Streit. Wie soll ich jetzt die Vorgänge in der Quantenwelt deuten? Also grob gab es dann wirklich zwei Lager. Also einerseits diejenigen, die sich auf die Seite von Heisenberg geschlagen haben, mit Matrizen und Teilchen und schönen Rechenregeln. Und andererseits die, die so ein bisschen bei Schrödinger waren, mit dem Wellenbild, was viel anschaulicher war, viel deterministischer quasi. Und bei den Matrizen war es halt so, dass man mit dieser grundsätzlichen Unbestimmtheit von Heisenberg hantiert. Also, dass sich Ort und Geschwindigkeit nie genau festlegen lassen. Dass alles irgendwie nur eine Frage von Wahrscheinlichkeiten ist und von der Art und Weise, wie man drauf guckt. Und bei den Wellen, da war halt vieles vorherbestimmt. Das war alles viel anschaulicher. Und daher kommt eben auch das Bild von Schrödingers Katze. Schrödinger, der hat so ein bisschen mit einem Seitenhieb auf Heisenberg gesagt, ja, wenn ich eine Katze in eine Kiste stecke, und wenn dann in dieser Kiste irgendwie ein quantenmechanischer Vorgang drüber entscheidet, irgendein Mechanismus, ob die Katze stirbt oder lebendig bleibt, dann wäre es doch totaler Unsinn zu behaupten, dass die Katze gleichzeitig tot und lebendig ist. Einfach nur, weil der quantenmechanische Zustand unbestimmt ist. Also das hat doch in einer vernünftigen Welt hat das doch irgendwie nichts zu suchen, so ein komischer Zufall da. Also die Katze ist entweder tot oder lebendig. Also das ganze Heisenbergsche Bild, das macht doch gar keinen Sinn. So, und das war das Argument von Schrödinger und seiner berühmten Katze. Und ja, eigentlich läuft jetzt seit 100 Jahren genau dieser Streit so weiter. Also diese Frage ist bis heute ungeklärt. Diese Frage, ja, was ist eigentlich real? Oder wenn man ein bisschen genauer fragt, was macht den Unterschied zwischen unserer alltäglichen Realität, also Katzen, und dieser quantenmechanischen Unbestimmtheit, die irgendwie da so in diesem subatomaren Bereich rumwabert. Und das ist eigentlich seit damals bis heute ungeklärt. Es gibt total viele verschiedene Interpretationen. Mathematisch funktioniert alles, aber was das bedeutet, was wirklich Realität ausmacht, das ist bis heute unklar.
Ja, das finde ich absolut faszinierend, dass wir eigentlich dann 1925 haben wir Heisenberg, dann 26 hast du gesagt, kommt Schrödinger. Und seitdem gibt es eigentlich diese beiden Lager, die sich auch mit Argumenten dann irgendwie gegenseitig beharken. Und du sagst, es ist eigentlich bis heute ungeklärt. Trotzdem ist natürlich in den letzten 100 Jahren seit Heisenbergs Paper einiges passiert in der Quantenmechanik. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen noch erzählen, wie ging es denn eigentlich seitdem weiter?
Ja, gern. Also wie gesagt, mathematisch war im Prinzip alles klar. Und dann ging es in den ersten Jahrzehnten danach auch wirklich erstmal darum, ob sich durch Experimente wirklich im Labor entscheiden lässt, ob eine dieser beiden Interpretationen richtiger ist oder nicht. Also solche Experimente in den Laboren, die sollten dann zum Beispiel entscheiden, ob es irgendwelche verborgenen Variablen gibt, also so unsichtbare Eigenschaften von Teilchen, die irgendwie im Hintergrund wirken und mit denen man diese Unbestimmtheit los wird. Und das hat sich wirklich bis in unser jetziges Jahrhundert hineingezogen, dass man bei Experimenten solche Schlupflöcher gesucht hat und hat übrigens keine gefunden bisher. Und das klingt zwar alles wie eine sehr philosophische, erkenntnistheoretische Sache, aber da ist enorm viel Anwendung bei rumgekommen. Also die ganze Quanteninformatik, die Quantenkryptographie, wie man miteinander verschränkte Teilchen verschlüsselt, also so ganz moderne Begriffe, die kommen eigentlich aus solchen Experimenten. Und dann gibt's natürlich auch ganz praktische Sachen, die aus der Quantenmechanik kommen. Also alles, was irgendwie Quanteneigenschaften hat, da gab's dann ja eine richtige Revolution, weil man das jetzt endlich erklären konnte, berechnen konnte. Und daher kommen Laser, daher kommen Atomuhren, Magnetresonanztomographen in der Medizin. Das ist alles aus der Quantenmechanik gekommen, weil das alles auf diesen Zuständen, auf den Energieunterschieden von Teilchen, auf den Teilcheneigenschaften basiert. Also da hat sich enorm viel getan, einfach aufgrund der Tatsache, dass man jetzt diese Zustände berechnen konnte. Und das zieht sich bis heute durch. Also ich habe ja schon gesagt, es gibt eben diese Quanteninformatik, Quantenkryptographie. Quantencomputer gibt es, Quantensensoren. Also wir können heute so einzelne Quantenteilchen, auch wenn wir sie nicht wirklich verstehen, können wir sie immer besser kontrollieren, wir können sie manipulieren, wir können da Hightech-Geräte mitbauen. In jedem Smartphone steckt Quantentechnologie, weil die ganzen Chips und alles, das wäre LEDs, das wäre ohne das Verständnis der Quantenwelt unmöglich. Und das finde ich eigentlich so faszinierend, dass wir so viele Anwendungen aus der Quantentheorie heraus hatten, obwohl wir ja eigentlich aus erkenntnistheoretischer Sicht das eigentliche Wesen der Quanten wahrscheinlich nicht viel besser verstehen als vor 100 Jahren.
Ja, das ist abgefahren, auf jeden Fall. Aber dann umso mehr Grund, Heisenberg wahrscheinlich zu feiern, auch in diesem Jahr, 100 Jahre Quantenphysik. Und das hast auch du zum Anlass genommen für eine Reise, nämlich nach Göttingen, seinem, ich sag mal so, Hauptwirkungsort, würde ich es jetzt mal nennen. Da bist du hingefahren. Was hast du dir denn dort angeschaut und vielleicht auch gelernt?
Ja, ich bin nach Göttingen gefahren Anfang April, weil ich ja die Gelegenheit mal nutzen wollte. Ich wollte seit Ewigkeiten mal wieder auf eine Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Das ist quasi so die Hauptfachgesellschaft für Physik in Deutschland. Und solche Tagungen, die gibt es mehrmals im Jahr an verschiedenen Orten. Und da kommen dann die Fachgebiete zusammen und reden über neue Entwicklungen. Und da wollte ich mal so ein paar Vorträge über Quantenphysik hören. Und das habe ich quasi damit verbunden, dass wir jetzt eben dieses Jubiläum haben, das 100. Jubiläum der Quantenmechanik. Und da gab es dann im Umfeld dieser Tagung so ein paar Veranstaltungen. Ich war da zum Beispiel in einer Ausstellung zur Geschichte der Quantenphysik. Da habe ich auch sehr viel gelernt. Die heißt Was zum Quant? Total empfehlenswert, ist direkt im Bahnhof. Also wenn man da mal in der Gegend ist, läuft man nicht weit. Und die geht noch bis Oktober, also da kann man auch immer mal vorbeigehen. Und da gibt es schöne Exponate, Hintergrundwissen, so Originalurkunden aus Heisenbergs Studienzeit. Das hat mir schon sehr geholfen, das da alles einzuordnen. Und ich muss mich ja auch outen als Friedhofsfan. Ich bin in fremden Städten immer gern auf Friedhöfen. Und da war ich dann auch in Göttingen, da auf dem Stadtfriedhof. Und da liegen die berühmtesten Mathematiker und Physiker der damaligen Zeit. Also Max Planck zum Beispiel, der liegt auf dem Göttinger Stadtfriedhof. Heisenbergs Chef, der Max Born. Und was ich ziemlich cool und auch ziemlich nerdig fand, war, dass die häufig auf ihren Grabsteinen dann nochmal ihre wichtigsten Formeln oder Entdeckungen haben einmeißeln lassen. Also das hat mir schon irgendwie geholfen, so ein bisschen diesen Geist einzufangen, der damals geherrscht hat. Also diese Zusammenhänge, die ich irgendwie versucht habe, einerseits intellektuell zu verstehen, dann auch nochmal auf so einer emotionalen Ebene zu begreifen. Aber ich war dann eben auch ganz praktisch für diese Fachtagung da und habe mir dann so ein bisschen Vorträge angehört über aktuelle Diskussionen in der Physik, vor allem auch in der Quantenphysik. Und da gibt's auch immer noch sehr viel, was diskutiert wird.
Ja, die Grabsteine als Zeitdokument, das finde ich auf jeden Fall auch interessant. Und dann sind da wirklich dann einfach, die haben da ihre so berühmtesten oder ihre, ich sag mal, Catchphrases an Formeln, haben die da einfach auf ihrem Grabstein stehen, oder wie?
Ja, genau. Bei dem Max Born zum Beispiel, da steht diese Matrizenmultiplikation drauf, also die Grundformel dafür, dass man Q mal P minus P mal Q ist so ein Vielfaches von dem Planck'schen Wirkungsquantum. Das steht da drauf gemeißelt, noch über dem Namen seiner Frau. Also da sieht man auch die Prioritäten. bei Max Planck steht unten das Planck'sche Wirkungsquantum drunter. Es gibt da auch noch einige andere, die da begraben sind. Der Schwarzschild, den kennt man in der Physik auch, weil der hat quasi den Radius eines schwarzen Lochs berechnet und der hat so eine schöne Kugel oben auf seinem Grab stehen mit Sternen drumherum und so. Das ist, also wenn man mal in Göttingen ist, auch so ein schöner, nerdiger Touristentipp.
Alles klar, den nehmen wir auf jeden Fall mit, Mike. Gut, dann, du warst ja auf dieser Tagung, ne? Und natürlich in so einem Jubiläumsjahr, wenn das auch noch so groß ausgerufen wird, dann gibt es viele solcher Tagungen. Und letzten Monat erst im Juni, da haben sich tatsächlich auf Helgoland, wo ja dieser Heureka-Moment von Heisenberg stattgefunden haben soll, da haben sich zum 100-jährigen Jubiläum auch Spitzenforscherinnen und Forscher getroffen, darunter mehrere Leute mit einem Nobelpreis. Und die haben da auch nochmal so ein bisschen sich zusammengesetzt und gesagt, hey, was sind denn eigentlich jetzt so die größten Herausforderungen der modernen Physik, der modernen Quantenphysik? Ja, Mike, abschließende Frage, welche sind das denn noch?
Ja, also zum einen geht es da wirklich weiter um diese Grundsatzfragen. Also die Frage zum Beispiel, was ist eigentlich die Grenze zwischen klassischer Welt und Quantenwelt? Also ja, wann werden Objekte eigentlich quantenmechanisch? Und da gibt es Experimente, die immer größere Objekte in so quantenmechanische Zustände bringen. Und die Hoffnung ist, dass man irgendwann vielleicht sogar im Labor beobachten kann, wie Effekte aus der Quantenmechanik, aus dem ganz kleinen Raum mit der Schwerkraft, mit der Gravitation zusammenwirken. Also Sachen, die wir eigentlich nur von großen Skalen kennen. Weil das ist wirklich die ganz große, die entscheidende Frage der modernen Physik. Wie lassen sich Quantenmechanik und Relativitätstheorie zusammenführen? Das eine ist ja so Wissenschaft vom Allerkleinsten. Beim anderen geht es ja echt um die Strukturen des Universums. Und wenn man jetzt beides in eine Theorie vereinigen könnte, dann hätte man wirklich ein Fundament für die gesamte Physik. Das ist natürlich die ganz große Frage, mit der sich auch sehr, sehr viele heute noch beschäftigen. Auch in Göttingen habe ich dazu ein paar Vorträge gehört. Da gibt es auch ganz viele konkurrierende Theorien.
Auch spannend, weil das auch schon wieder seit 100 Jahren quasi nebeneinander existiert, ne? Irgendwie das Wissen darüber oder mehr sogar.
Ja, genau. Der Einstein, der eben auch diesen Effekt erklärt hat, wo er Licht als Teilchen betrachtet hat, der hat ja, eigentlich kennt man den ja von der Kosmologie her, von der Relativitätstheorie, aber der hat eben auch in der Quantenmechanik geforscht und die Entdeckungen, die fielen zeitlich relativ nah zusammen. Also das gibt's beides echt seit gut 100 Jahren und es ist beides auch seit 100 Jahren entsprechend umstritten. Also das zusammenzuführen, das ist wirklich ein Jahrhundertprojekt. Und das war jetzt eben nur die theoretische Seite. Und dann gibt's ja auch noch praktische Anwendungen, auch in der modernen Physik. Also es gibt ja auch immer noch Bedarf an ultrapräzisen Messgeräten, an Uhren, an Detektoren für die Teilchenphysik, Quantensensoren. Da kann man super kleine Effekte mitmessen. Das ist in der Medizin zum Beispiel total wichtig. Da kann man neue Arten von Gehirnscans mitmachen. Es geht weiter um Quantencomputer, es geht um Quanteninformatik, Kryptographie, Quantenkommunikation. Also das wird alles unsere neue Generation prägen, diese Informationswissenschaften, die auf Quantenmechanik basieren. Also das ist tatsächlich total faszinierend zu sehen, wie viel da immer noch diskutiert wird und wie viel daraus erwachsen ist. Und es ist eben auch total faszinierend zu sehen, dass einige dieser zentralen Geheimnisse der Quantenmechanik auch nach diesen 100 Jahren noch völlig ungelöst sind, während es eben diese enorme Bandbreite an modernen Anwendungen gibt. Das klingt ein bisschen wie ein Widerspruch, aber das ist für mich auch ja, so ein Markenkern quasi der Quantenmechanik. Also dass man irgendwie immer diese Irritationen hat, dass wir einerseits was haben, was wir im innersten Kern genauso wenig begreifen wie Heisenberg und seine Zeitgenossen damals. Und andererseits ist diese Theorie, die wir eigentlich nicht verstehen, gleichzeitig so erfolgreich, dass wir uns eine Hightech-Zivilisation drauf aufgebaut haben. Und die hätten sich Heisenberg und Co. damals wahrscheinlich nicht vorstellen können. Also dieses Spannungsfeld, das ist für mich auch total faszinierend in der Quantenmechanik.
Absolut. Und wenn euch das auch interessiert, 100 Jahre Quantenmechanik, dazu gibt es dieses Jahr an ganz vielen Orten in Deutschland auch noch Ausstellungen und Veranstaltungen. Schaut euch da einfach mal um, ein bisschen rumgoogeln. Dann findet man da einiges. Und Mikes Text, den würde ich euch auch noch an die Hand geben. Auf spektrum.de oder in der nächsten Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft könnt ihr das nochmal nachlesen. Guckt da mal rein, weil da gibt es dann auch mal so ein paar Grafiken und mehr ja, Visualisierungen, die helfen, das Ganze noch ein bisschen besser zu verstehen. Und es gibt auch Fotos von diesen Grabsteinen auf dem Friedhof in Göttingen zu sehen.
Lieber selbst Mike, geknipst.
Ja, selbst geknipst von Mike. Lieber Mike, vielen, vielen Dank fürs Erklären und dass du uns mitgenommen hast auf deinen Ausflug.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Und auch euch vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei dieser Ausgabe des Spektrum-Podcasts. Eine neue gibt's dann wie immer kommenden Freitag. Seid auch gern dann wieder dabei und abonniert doch unseren Podcast, lasst eine Bewertung da, das hilft uns sehr. Und teilt ihn natürlich gerne auch mit Freundinnen und Freunden, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Vielen, vielen Dank dafür. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.